Ja, und wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen mit der Lesung, Galater 1, 11 bis 24. Die, die Bibel haben, können gerne mal reingucken. Wir beamen es nicht an die Wand. Galater 1, 11 bis 24. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Arztgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzung der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien, kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Ich war unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zu zerstören suchte, und priesen Gott über mir. Liebe Geschwister, lasst uns erheben zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich dafür danken, dass du uns die ganze vergangene Woche bewahrt hast, dass du deine Hand über uns gehalten hast. Wir wollen dir danken, es ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank auch für den kostbaren Frieden, den du mit Gott und zum Vater im Himmel gemacht hast, Herr Jesus. Auf Golgatha hast du diesen kostbaren Frieden vollbracht. Wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns angenommen hast, ja erst gesucht und gefunden und angenommen hast. Wir wollen dir danken, dass du die Decke Mose von unseren Herzen, Sinnen, Verstand weggenommen hast, dass wir dich erkennen durften. Und da ist dein Wort, Herr Jesus, wahr geworden, im Johannes 6, Vers 44, 6, Vers 66. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht und der da zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen dir so herzlich danken, dass du, Herr Jesus, uns nicht weggestoßen hast und angenommen hast. Herr, wir wollen dir auch ganz herzlich danken, auch heute, für unser Land hier. Wir bitten dich, nimm doch die Geschicke dieses Landes in deine Hand und erbarm dich. Erbarm dich bitte noch um Deutschland, ja, deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz. Wir bitten dich, rette, was sich noch retten lässt, und schenke du weiterhin Hunger und Verlangen nach deinem Wort, Herr Jesus, nach deinem teuren, heiligen Wort, nach deiner Wahrheit, die Bibel. Gib es, Herr Jesus, Land auf, Land ab. Wir wollen dir herzlich danken für diese Gnade. Auch, Herr Jesus, du siehst, unser Land wird immer mehr in den Krieg hineingezogen. Zuerst fängt es ganz harmlos an. Und wir wollen dich bitten, du siehst, es sind jetzt schon Jahre vergangen und man spricht schon von die Bundeswehr aufstocken. Das waren vor Monaten schon. Man spricht von, man möchte den Wehrdienst wieder einführen, damit wir gewappnet sind. Und Herr, du siehst, immer mehr, Schritt für Schritt, wird die Bevölkerung darauf konditioniert, auf diesen Krieg. Wir wollen dich bitten, Herr, nimm doch die Geschicke dieses Landes, auch diesen Kriegstreiber, die im Hintergrund viel Geld verdienen. Setz Grenzen, setz Grenzen. Ich bitte dich herzlich noch um Frieden. Ich bitte dich, Herr, erhalte noch den Frieden. Und da danken wir da auch, Herr Jesus, für das Volk Israel. Ja, du kennst sie. Aufgrund deiner Verheißung, Herr Jesus, hast du gesagt, wirst du dich ihnen wieder zuwenden, wenn die Heidenzeit vorüber ist. Und wir sehen, du hast sie versammelt. Nach 2000 Jahren hast du sie versammelt. Und Herr Jesus, viele sind ja noch nicht gläubig, aber wir wollen dich bitten, erbarm dich um jeden einzelnen Juden, dass noch viele zu ihm kommen, zu dir kommen, Herr. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns eingepropft hast in diesen Ölbaum. Wir wollen dir danken, dass du, Herr, uns darin hältst. Und wir wollen dich bitten, erbarm dich. Um ihres Ungehorsams dürften wir dein Evangelium hören. Bitte erbarm dich, dass viele, viele Juden noch zum Glauben finden dürfen. Und du siehst auch, Herr Jesus, der Halbmond ist ganz groß. Auch da hast du noch viele Menschen, die du retten möchtest. Auch in Gaza, die Araber von der Türkei runter, Nordafrika. Du siehst, Herr, auch da hast du viele gerettet und hast noch viele, die retten möchtest. Und wir wollen dich auch darin bitten, hab Erbarmen, dass viele noch zu dir kommen dürfen, können. Mach ihnen ihre Herzen auf für dich. Auch, Herr, wollen wir nicht zum Schluss vergessen, um unsere Geschwister, Herr Jesus, nah und fern, die auch, Herr Jesus, vielleicht niedergeschlagen sind, traurig sind, die einsam sind, die entmutigt sind, die auch krank sind. Herr, erquicke sie auch heute durch dein teures Wort, durch deine Hilfe, durch deine Güte, Herr Jesus, und hilf ihnen in ihrer Not, auf dass dein Name herzlich verheißen wird, erhöht wird, gepriesen wird. Und wir danken jetzt zum Schluss und glauben und vertrauen dir, dass du unsere Gebete gehört hast und hören wirst zu deiner Zeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beginnen heute mit einer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief und hören dazu als Predigtext auf Kolosser 1 die Verse 1 bis 8. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir allezeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus ist für euch, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Zum Beginn einen kurzen historischen Rückblick auf die Gemeinde, an die der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat. Die Gemeinde in Kolosse ist interessanterweise nur hier im Kolosserbrief erwähnt, sonst nirgendwo in der Bibel. Kolosse liegt nahe der berühmt-berüchtigten türkischen Teppichstadt Denizli. In dieser Stadt mit heute knapp 1 Million Einwohner liegt ein Schwerpunkt der Teppichindustrie der heutigen Türkei. In der Nähe von Kolosse lagen auch Laodicea und Hierapolis. Und Hierapolis wiederum, wo später der Diakon Philippus mit seinen Töchtern wohnte, lag direkt oberhalb der berühmten Kalksinterterrassen von Pamukkale. Beide Orte werden auch in Kolosser 4, Vers 13 erwähnt. Bekannt war Kolosse für seine Wollproduktion. In den Jahrhunderten vor Christus war Kolosse teilweise eine bedeutende Stadt. Im ersten Jahrhundert nach Christus aber war es von den Nachbarstädten Laodicea und Hierapolis weit überflügelt und zu einer eher unbedeutenden Kleinstadt geworden. 61-62 nach Christus wurden alle drei Städte durch ein Erdbeben zerstört. Vermutlich existierte der Ort aber durchgängig weiter und wurde in den folgenden Jahrzehnten wieder aufgebaut. Die Gemeinde in Kolosse war ziemlich sicher von Epaphras gegründet worden. Paulus schreibt, wir haben es gelesen, in Vers 7, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Und in Kapitel 4, Vers 12 schreibt Paulus, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Also zwei deutliche Hinweise auf die enge Verbindung zwischen Epaphras und dieser Gemeinde in Kolosse, die auch nahelegen, dass er das Evangelium dorthin gebracht hat und sie es von ihm gelernt haben. Paulus selbst war wahrscheinlich nie in Kolosse, zumindest ist uns darüber nichts berichtet. Er schreibt den Brief während seiner Gefangenschaft entweder in Caesarea 55 bis 57 nach Christus oder in Rom circa 60 nach Christus. Das scheint historisch nicht ganz sicher, welche dieser beiden Varianten die zutreffende ist. In dieser Haft scheint offenbar auch Epaphras zu sein, der freiwillig die Haft mit Paulus teilt, um ihm zu dienen. Paulus nennt ihn in Philemon 1, Vers 23, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Der Philemonbrief wurde zusammen mit dem Kolosser- und dem Epheserbrief von Paulus auf den Weg gebracht. Deshalb ist es wichtig, in der historischen Einordnung alle drei Briefe, Philemon, Epheser, Kolosser, gemeinsam zu sehen. Es fällt auch auf, dass der Epheserbrief einen ähnlichen Aufbau, eine ähnliche Thematik hat wie der Kolosserbrief, aber untypisch unpersönlich gehalten ist. Möglicherweise war er von Paulus als ein Rundschreiben an verschiedene Gemeinden gedacht und deshalb wurden Personen weniger gezielt erwähnt und angesprochen. Epaphras hat dem Paulus offensichtlich von der Gemeinde in Kolosse berichtet, auch von irrlehrerischen Einflüssen, die Paulus veranlassen, diesen Brief an die Gemeinde zu schreiben. Paulus schickt nun den Tychikus, lesen wir Kolosser 4, Vers 7, damit er sich erkundigt, wie es der Gemeinde in Kolosse geht und sie ermahnt und ermutigt und bei dieser Gelegenheit sowohl den Brief überbringt und auch den entlaufenen Sklaven Onesimus schickt er in Begleitung des Tychikus zurück zum Herrn des Onesimus, zum Philemon, Kolosser 4, 7 bis 9, der ebenfalls in Kolosse wohnt. Der Eingangsgruß ist ganz typisch für den Apostel Paulus. Er nennt seinen Namen und betont dann, dass er ein Apostel Jesu Christi ist. Paulus, so Vers 1, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Und damit sind wir schon beim ersten Punkt unserer heutigen Predigt, die ja das Thema hat, wo Gemeinde Jesu ist, da ist Grund zum Danken. Und der erste Grund zum Danken, die Gemeinde Jesu steht auf einem felsenfesten Fundament. Die Gemeinde Jesu steht auf einem felsenfesten Fundament. Der Apostel, und schon allein dieser Begriff ist ein Ausdruck dieses felsenfesten Fundaments, ist wörtlich der Gesandte, der Beauftragte, der Botschafter. Und ein Botschafter redet ja nicht in seinem eigenen Auftrag, er redet im Auftrag und in der Vollmacht seines Herrn. Er ist, so ist der Begriff Apostel auch definiert im Neuen Testament, im engeren Sinne ein Augen- und Ohrenzeuge. Ein Apostel muss laut Definition ein solcher sein. Das sehen wir als Maßstab bei der Berufung des Matthias, Apostelgeschichte 1,12 folgender. Nun klingt's verwunderlich, wenn Paulus diese Voraussetzungen für sich erfüllt sah. Denn Paulus gehörte ja bekanntlich nicht zu den Jüngern Jesu, sondern zu den ersten Verfolgern der christlichen Gemeinde. Inwieweit war er also ein Augen- und Ohrenzeuge dessen, was Jesus geredet und getan hat? Die Antwort gibt Paulus selbst in Galater 1, die Verse 11 und 12. Da schreibt er an die Gemeinden in Galatien: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium, und jetzt kommt der Knackpunkt, nicht von Menschen stammt. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, also nicht von einem Petrus, Jakobus, Johannes, wie die anderen Apostel alle hießen, sondern ganz persönlich durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Autorität des Apostels Paulus geht. Er steht nicht im zweiten oder dritten Glied einer Kette menschlicher Tradition. Er ist kein Apostelschüler, hat sein Evangelium nicht von anderen Aposteln überliefert bekommen und empfangen. Da sehen wir übrigens den deutlichen Unterschied zum Verfasser des Hebräerbriefs. Der sagt in Hebräer 2, Vers 3 und schließt sich damit ein: Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Und jetzt wird spannend. Diese, nämlich diese Errettung, die Botschaft von der Errettung, wurde ja zuerst durch den Herrn verkündet und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Kette, der Herr, von dem die Botschaft ursprünglich stammt. Zweitens, die Apostel, die ihn gehört haben. Und drittens, und dazu rechnet sich jetzt der Verfasser des Hebräerbriefs, uns ist es von diesen, nämlich von den Aposteln, bestätigt worden. Der Verfasser des Hebräerbriefs rechnet sich damit eindeutig nicht zu denen, die ihr Evangelium selbst direkt vom Herrn gehört haben. Der Apostel Paulus allerdings schon. Weshalb übrigens, ich hatte es schon mal erwähnt gehabt, doch Verfasser des Hebräerbriefs nicht der Paulus sein kann. Paulus betont eben im Unterschied zum Verfasser des Hebräerbriefs: Ich habe mein Evangelium direkt durch eine Offenbarung vom Herrn Jesus Christus erhalten. Und er reiht sich damit selber, beziehungsweise er bestätigt und betont, dass er vom Herrn Jesus Christus eingereiht wurde in die Reihe der Apostel, die ihren Auftrag und ihre Botschaft direkt aus erster Hand vom Herrn Jesus Christus erhalten haben. Das vor Augen zu haben, liebe Geschwister, ist heute besonders wichtig, wenn Paulus zum allgemeinen Entsetzen rechtschaffener, bibeltreuer Christenmenschen auch in sogenannten christlichen Kreisen ganz erschreckend abgewertet wird. Ob es um seine Aussagen zur Frau im gemeindeleitenden Amt geht oder um gleichgeschlechtliche Beziehungen, da heißt es schon seit Jahren vielerorts und zunehmend geringschätzig: Da hat sich Paulus halt geirrt. Liebe Geschwister, wo so etwas gesagt wird, da rennt davon, so schnell euch die Füße tragen. Da bringt so viel Distanz zwischen euch und solche Vertreter eines anderen und falschen Evangeliums. Wie nur möglich. Da wendet euch ab und schüttelt den Staub von euren Füßen. Denn dort ist nicht der Geist Christi, dort ist der Geist des Antichristus. Letztlich der Geist Satans, der das Wort Gottes in Frage stellt, verdreht, leugnet. Nein, Paulus hat sich nicht geirrt. Er ist auch nicht wie ein früherer Rektor des Theologischen Seminars der Freien Evangelischen Gemeinden in Ebersbach behauptet hat, gefangen, gebunden in rabbinischer Auslegungstradition. Nein, auch, muss es wirklich so hart sagen, im Grunde eine gotteslästerliche, zutiefst bibelkritische Äußerung. Nein, Paulus verkündet, was er vom auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Herrn selbst unmittelbar empfangen hat. Durch den auferstandenen Herrn selbst ist Paulus berufen und mit bevollmächtigt. Das betont doch nochmal mit dem nächsten Hinweis ein Apostel Jesu Christi. Sein Auftrag ist Jesus Christus, der Heiland, der Erlöser und Herr der Welt. Und dies alles, diese Berufung, geschah durch den Willen Gottes. Also wir haben da im Grunde genommen eine dreifache Betonung seiner Berufung im Stichwort Apostel, im Stichwort Jesu Christi, ein Apostel Jesu Christi und durch den Willen Gottes. Es ist keine eigene Berufung. Paulus hat kein angemaßtes Amt, in das er sich selbst hineingedrängt hätte. Wir wissen ja, die Begegnung mit dem Herrn vor Damaskus. Ganz im Gegenteil, Paulus wollte die Gemeinde Jesu verfolgen und der auferstandene Herr ist ihm selber direkt in den Weg getreten. Paulus arbeitet in göttlicher Berufung. Das unterstreicht er mehrfach und nachdrücklich. Er gibt keine persönlichen Auffassungen und eigene Meinungen weiter, sondern Gottes Offenbarung, göttliche, objektive, absolute Wahrheit. Nochmal, liebe Geschwister, das ist in unseren Tagen ganz besonders wichtig. Überall, innerhalb und außerhalb der Christenheit, wird diese Wahrheit aufgelöst. Es geht zum einen um die Wahrheit des Evangeliums. Es geht auf der anderen Seite, wenn wir über die christlichen Gemeinden hinausschauen, dann ganz breit auch um die Auflösung der Schöpfungsordnung Gottes, einschließlich der Würde des Menschen, die der Herr dem Menschen als zu seinem Ebenbild geschaffen verdient hat. Ich hatte vor Jahren einen Telefonanruf eines Mannes, der meinte, er sei nicht konfessionell, das heißt bekennend, sondern religiös. Mit konfessionell meinte er richtigerweise, dass bestimmte Wahrheiten bekannt werden. Solche Bekenntnisse aber seien seiner Meinung nach abgrenzend. Und demgegenüber reiht er sich lieber ein unter die Religiösen, die von sich aus eine Rückbindung an Gott suchen. Ich habe ihm damals gesagt, dass gerade deshalb der christliche Glaube keine Religion ist. Nicht der menschliche Versuch der Rückbindung an Gott, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen, sondern Gottes Offenbarung, Gottes Weg zu uns, das ist das Evangelium, das ist Jesus Christus, der Immanuel, der Gott mit uns selbst herabgekommen. Der christliche Glaube, da hatte der Mann recht, ist ein ganz und gar konfessioneller, ein bekennender Glaube. Und in der Tat grenzt er sich damit von denen ab, die etwas anderes bekennen. Das liegt in der Natur eines Bekenntnisses. Der eine bekennt sich zum VfB Stuttgart, der andere zum FC Bayern. Und das Bekenntnis zum FC Bayern ist meistens nicht unbedingt ein Bekenntnis auch zum VfB Stuttgart, sondern eher eine Abgrenzung. Also, wir sehen, es ist völlig richtig, ein Bekenntnis grenzt ab. Und Jesus sagt dazu, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wir wissen, wie es weitergeht. Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Am Bekenntnis führt der Weg zum Heil nicht vorbei. Liebe Geschwister, lasst uns auch für diese Menschen beten. Es sind so viele gefangen in diesen satanischen Verführungen und das leider längst nicht mehr nur irgendwelche Menschen, die sich außerhalb der christlichen Gemeinden bewusst ansiedeln, bewusst als Nicht-Christen oder bestenfalls im allgemein religiösen Sinne auch irgendwie christlich verstehen. Nein, diese satanischen Verführungen reichen längst weit und tief in die sogenannten christlichen, auch sogenannten evangelikalen Gemeinden hinein. Und wir müssen diesen Verführungen zum Trotz bekennen, es ist nicht menschliche Weisheit, die wir verkündigen. Das haben wir vor Augen, zuallererst natürlich, wenn wir die Bibel lesen. Sie ist Gottes Wort, ewiges, unvergängliches, felsenfestes Wort Gottes. Jesus sagt darüber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die uns in der Bibel überliefert sind, werden nicht vergehen. Sie stehen vor Zeit und Ewigkeit. So sagt Jesus. Wo heute Gottes Wort offen oder auch, viel gefährlicher noch, subtil, in christlichem, vielleicht sogar in bibeltreuem Gewand, verdreht, verfälscht, ins Gegenteil verkehrt wird, liebe Geschwister, da geht weg. Ich nehme jetzt gar keine Namen von falschen Lehrern und theologischen Ausbildungsstätten in den Mund. Ich würde bis zum Ende des Gottesdienstes wahrscheinlich gar nicht fertig mit aufzählen. Dass im Namen von Ausbildungsstätten und Lebenszentren, die vor Jahrzehnten sehr biblisch angefangen haben und leider inzwischen geistlich erschreckend abgedriftet sind. Einrichtungen, die sich zum Teil ganz bewusst den Anschein der Treue zu Gottes Wort geben, zum Teil in den letzten Jahren erst gegründet, in Wahrheit aber, so wird es immer deutlicher, so drängt sich der Verdacht auf, angetreten sind, um das Vertrauen in Gottes Wort systematisch, heimtückisch zu untergraben und zu zerstören. Ulrich Kamprax hat in Topic vor einiger Zeit einen Beitrag darüber veröffentlicht. Und es gibt leider eine Menge von sogenannten Verkündigern und Theologen, die an diesem bösen, den Glauben zerstörenden Werk mitwirken und sich hergeben. Liebe Geschwister, sperrt die Ohren auf, hört genau hin, seid geistlich hochsensibel. Wird durch eine Verkündigung und Lehre das Vertrauen auf Christus und sein Wort gestärkt? Seid ihr ermutigt im Blick auf die wunderbaren Zusagen der Bibel und unseren himmlischen Vater durch eine bestimmte Verkündigung? Oder spürt ihr, dass subtil am Fundament unseres Glaubens gesägt wird? Letztere meidet. Die dem Apostel Paulus und unanvertraute Botschaft ist Wahrheit. So betont Paulus hier gleich zweimal in den Versen 5 und 6. Er sagt, so habt ihr gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Nur weil das Evangelium, die Botschaft der Bibel, ein Wort absoluter und hundertprozentiger Wahrheit ist, nur deshalb kann auch unsere Hoffnung eine gewisse zuversichtliche, eine felsenfeste Hoffnung sein. Sonst müssten wir uns ja jeden Tag fragen, und wenn doch nicht alles genauso stimmt, wie es in der Bibel geschrieben wäre? Und wer entscheidet denn, was stimmt und was nicht? Als studierter Theologe kann ich euch sagen, der sich mit der Bibelkritik in seinem Studium leider zwangsläufig befassen musste, es bleibt nichts als ein Trümmerhaufen menschlicher Spekulationen und Irrtümer übrig. Nichts anderes. Der Glaube wird wie ein Blatt im Wind, wie eine Meereswoge, sagt es, glaube ich, der Apostel, der Herrenbruder Jakobus. Wir sollen aber nicht den Meereswogen gleichen mit unserem Glauben. Weil das Wort der Bibel also Wahrheit ist, deshalb ist davon auch nichts verhandelbar. Wenn es anders wäre, wäre das ganze Evangelium der Gnade kein felsenfester Grund, sondern Treibsand menschlicher Spekulation. Wer auf diesen Treibsand menschlicher Spekulation sein Lebensfundament bauen will, seine Hoffnung für Zeit und Ewigkeit, liebe Geschwister, der mag es tun. Ich möchte zu denen nicht gehören. Paulus betont deshalb nochmals in Vers 6, dass ihr die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Interessant ist das griechische Wort an dieser Stelle für erkennen. Es hat nochmal die Vorsilbe davor, vor dem Erkennen, und meint damit ein genaues, umfassendes, vollständiges Erkennen. Am Wort der Bibel ist nichts Unwahres, nichts Unzuverlässiges. Es ist Wahrheit pur. Fängt zum Beispiel an, ich betone immer wieder, die Bibel ist ein ganz nüchterner, realitätsbezogener, historischer Glaube. Man kann es eben auch anhand der Archäologie, anhand der Schöpfungsberichte und anhand von vielen anderen Dingen an überprüfbaren Fakten erkennen, das Zeugnis der Auferstehung Jesu und so weiter. Das sind historisch überprüfbare Tatsachen, die wir vollständig erkennen können, wenn wir uns ernsthaft bemühen und uns durch den Heiligen Geist auch den Verstand erleuchten lassen. Und das ist für unser ganzes Leben von größter Bedeutung, dass wir erkannt haben, die Botschaft der Bibel ist Wahrheit pur. Denn nur so eine Gewissheit kann uns Mut und Kraft geben. Philipp Spitta dichtete in seinem Lied, ich stehe in meines Herrn Hand, das haben wir zum Eingang gesungen, in Vers 2, er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt, und lässt sich gar nicht grauen. Ein solcher felsenfester, gewisser, zuversichtlicher und freudiger Glaube, wie ihn hier der Philipp Spitta bekennt und in dich Liedform gedichtet hat, und ich liebe deshalb auch die Lieder des Philipp Spitta in ganz besonderer Weise, weil sie immer wieder von diesem felsenfesten Glauben durchdrungen sind. Aber der ist nur dort möglich, wo erkannt ist, dass Gottes Wort eben eine felsenfeste Grundlage ist, der erste Grund zum Danken. Und ihr könnt Biografien von großen Vätern und Müttern des Glaubens lesen. Es ist immer dieses ein und selbe Fundament, ein kindliches Vertrauen auf Gott und sein Wort. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt. Das ist die Grundlage eines Lebens, das sich nicht an den äußeren Umständen festmacht, sondern an Gottes Wort und Verheißung. Das ist das Erste, die Zusage und Verheißung, danach darfst du leben, darauf kannst du dich verlassen. Und deshalb eben auch das Thema unserer Predigt, wo Gemeinde Jesu ist, da ist Grund zum Danken. Wie es Paulus sagt in Vers 3, wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Wir sehen, Paulus dankt in ganz beeindruckender Weise, und das, obwohl die Gemeinde in Kolosse durchaus keine perfekte Gemeinde ist. Aber Paulus sieht auch im Blick auf diese Gemeinde in Kolosse zuerst das Positive. Auch das ist wichtig, liebe Geschwister. Wer dankt, der redet und lebt aus dem, was er hat. Wer bittet, der redet von dem, was er noch nicht hat und lebt im Grunde genommen aus Defiziten. Deshalb ist das Danken so wichtig. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, haben wir im Lied vor der Predigt gesungen. Danken gibt unserem Leben eine andere Grundstimmung, einen anderen Grundton als das Bitten. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, so haben es schon unsere Väter formuliert. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Danken gibt unserer Beziehung zu Gott ein anderes Gepräge. Da missbrauchen wir ihn nicht als Wunscherfüllungsautomaten, sondern wir loben ihn als den, aus dessen Hand uns alles zum Besten dient. Paulus nennt nun drei weitere Dinge, die ihn an der Gemeinde in Kolosse mit Dank erfüllen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Erinnert uns sofort an 1. Korinther 13, denn da sagt Paulus, das sind die drei größten Gaben des Heiligen Geistes. Und die sieht Paulus in der Gemeinde in Kolosse. Und damit sind wir beim zweiten Grund zum Danken. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Schon in der Anrede in Vers 2 kommt das zum Ausdruck, indirekt, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. So redet Paulus die Geschwister in Kolosse an, als Heilige. Liebe Geschwister, auch ganz wichtig, nein, die wurden nicht von irgendeiner Institution heilig gesprochen. Solche Institutionen gab es damals noch gar nicht. Heilige sind wir alle, soweit wir zu Jesus gehören. Der griechische Begriff heilig, Hagios, benennt das, was zu Gott gehört, was für Gott ausgesondert, zu seinem Dienst gewissermaßen geweiht wurde. Heilig ist das Gegenteil zu profan. Vor einiger Zeit kam es bei Günter Jauch, wer wird Millionär, diese Frage, was eigentlich profan ist. Überraschenderweise wusste es nicht mal ein Religionslehrer, der hätte es eigentlich wissen müssen. Als der als Zusatzjoker angerufen wurde, da hatte ich gedacht, gut, nicht Zusatzjoker, aber als Dritter angerufen wurde, habe ich gedacht, gut, das ist jetzt ein Home Run, eine sichere Nummer, Religionslehrer muss wissen, was profan ist. Er wusste es merkwürdigerweise nicht. Profan heißt weltlich heil, unheilig. Profan, zusammengesetzt aus fanum, Heiligtum, und pro, vor. Es benennt also etwas, das Stichwort profan, das vor und damit außerhalb des Heiligtums ist und deshalb weltlich. In diesem Sinne unterscheidet man sprachlich zwischen Profanbauten und Sakralbauten. Sakral ist das lateinische Wort für heilig, fürs griechische Hagios. Sakralbauten, sind also heilige, dem Dienst Gottes geweihte Gebäude wie Kirchen, Rathäuser, Privatwohnungen, Geschäfte sind Profanbauten, die nicht für den Gottesdienst, sondern für weltliche Zwecke errichtet wurden. Ich führe das deshalb etwas breiter aus, um hier Missverständnisse zum Begriff heilig zu klären. Heilige werden wir nicht durch ein vermeintlich oder tatsächlich besonders heiliges Leben, sondern dadurch, dass der heilige Gott sich unserer erbarmt und uns für sich zur Gemeinschaft mit ihm und zu seinem Dienst auserwählt hat und uns Glauben schenkt, der ihm vertraut. Heilige sind wir, wenn wir zu Jesus gehören. Durch ihn gehören wir dann zur Familie Gottes. In ihm sind wir Brüder und Schwestern in Christus, Glieder seines Leibes. Genauso bestätigt es dann Paulus in Vers 4, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus, Heilige sind also Gläubige. So freut sich Paulus an den Geschwistern und dankt für sie. Für ihren Glauben an dieser Stelle. Es ist eine herrliche Sache, Menschen um sich zu haben, deren Herz ebenfalls dem Herrn Jesus gehört und für ihn brennt. Liebe Geschwister, vielen, vermute ich, war das bis vor einigen Jahren gar nicht mehr so bewusst. Christen sind wir doch alle, haben viele gedacht, irgendwo in unserem christlichen Abendland, mehr oder weniger, bis wir gemerkt haben, nicht jeder Getaufte, nicht jeder Kirchensteuerzahler ist Christ. Auch nicht jeder, der in irgendeine scheinfromme Gemeinde rennt. Unter den vielen, die sich Christen nennen, stellen wir immer erschrockener fest, sind wenige, die von Herzen Jesus nachfolgen. Die Krisen der vergangenen Jahre und die dramatischen Fehlentwicklungen in fast allen Kirchen und Gemeinschaften, Freikirchen und freien Gemeinden, haben das noch dramatischer ans Licht gebracht. Massen sind geistlich heimatlos geworden in den letzten Jahren und finden kaum noch andere wirklich Gläubige, mit denen sie geistlich Gemeinschaft haben können. Was für ein Grund zum Danken geistliche Gemeinschaft ist, das dürfte vielen in diesen vergangenen Jahren ganz neu bewusst geworden sein, wenn sie denn noch die Gnade haben, eine solche Gemeinschaft und sei es nur ein kleiner Hauskreis, ein kleiner Hausgottesdienst gefunden haben. Aus dem Glauben an Jesus Christus erwächst dann das nächste, der dritte Punkt, die Liebe zu allen Heiligen. Der dritte Punkt zum Danken. Der erste war das felsenfeste Fundament unseres Glaubens. Das zweite, der Glaube. Und das dritte, die Liebe. Von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, spricht Vers 4b. Diese Liebe ist das Kennzeichen der Gemeinde. Sie ist das Kennzeichen echter nach Jesus Nachfolge. Sie geht weit über eine allgemeine Nächstenliebe hinaus. Das ist eine Tatsache und ein Gebot, das auch in diesen Tagen von höchster Bedeutung ist. Gottes Wort sagt dazu Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber Gutes tun, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. In diesen Tagen erleben wir leider auch hier das Gegenteil. Da musste man sich in den vergangenen Jahren fragen, ist es echte Liebe, wenn Menschen aus Gottesdiensten ausgeschlossen werden, weil sie keine Maske tragen und nicht mindestens 2, 3 oder vielleicht noch besser 4-mal gespritzt sind? Ist es christliche Nächstenliebe, wenn sogenannte Christen nicht protestieren, dass man Eltern und Großeltern in Altenheimen und Krankenhäusern, wenn überhaupt, nur noch unter extrem erschwerten Bedingungen besuchen durfte und sie vielfach einsam sterben lassen musste? Eigentlich muss man sagen, krepieren, jämmerlich verrecken. Ist das christliche Nächstenliebe? Ist es wirklich die Pflicht christlicher Nächstenliebe, aktuell in den Konflikten unserer Zeit Waffen etwa an die Ukraine zu liefern, wie 2022 die damalige Ratsvorsitzende Kurschus der EKD skandalöserweise behauptet hat? Damit möglichst viele böse Russen totgeschossen werden können, Ich rede jetzt aus der Logik offenbar dieser fehlgeleiteten Menschen und dabei auch noch Massen von Ukrainern, denen man doch angeblich helfen will, umkommen lässt in einem von bösen Kräften angezettelten Krieg. Ist das Liebe im Allgemeinen und christliche Liebe im Besonderen gegenüber den Glaubensgeschwistern, die es sicher sowohl unter den Russen als auch unter den Ukrainern gibt, die hier umgebracht werden, deren Heimat verwüstet wird? Man fragt sich, wo ist da der Aufschrei der großen Kirchen und Freikirchen gegen dieses menschenverachtende und massenmörderische Treiben im Namen der Liebe zu allen Heiligen? Liebe Geschwister, Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe muss sich an den Taten messen lassen. Wo macht man mit? Wo schweigt man? Wo erhebt man stattdessen seine Stimme? Verweigert sich, wenn die Würde von Menschen und insbesondere von Glaubensgeschwistern mit Füßen getreten wird? Ist es ein eindeutiges und unzweifelhaftes Gebot Gottes? Es ist ein eindeutiges und unzweifelhaftes Gebot Gottes, dass wir zuallererst unseren Glaubensgeschwistern Hilfe schuldig sind. Das gilt so sehr, dass Jesus in Johannes 17 sagt, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Dass ihr euch untereinander liebt. Liebe Geschwister, das ist immer ganz besonders wichtig, auch für unsere Gemeinden, für unsere Gemeinde, für alle Gemeinden, dass wir auch darum beten, einen Schutzwall des Gebetes um unsere Gemeinden haben, dass es dem Feind nicht gelingen darf, in unsere Mitte hinein Giftpfeile der Lieblosigkeit, der Gleichgültigkeit, der Unachtsamkeit hineinzuschießen. Das macht er am allerliebsten, um die Gemeinde, um die Liebe in der Gemeinde von innen heraus zu schwächen, im Idealfall, im teuflischen Idealfall zu zerstören. Die Liebe zu allen Heiligen hat einen weiteren Grund und ein Ziel, nämlich, und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt, die Hoffnung, die im Himmel für uns bereit liegt. Liebe Geschwister, nochmal ein ganz wunderbarer Punkt und Grund zum Danken. Die Hoffnung, die im Himmel für uns bereit liegt. So Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Christen sind Menschen mit einem Ziel. Christen sind Menschen, die in der Vorfreude leben. Und wir wissen ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Die gespannte Erwartung, was Gott uns in seinem Reich bereitet hat, wenn wir eines Tages mal dort eintreffen und uns die Augen überlaufen vor Staunen. Christen sind Menschen mit Hoffnung. Und ich betone immer wieder, biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes als die umgangssprachliche Hoffnung. Da ist Hoffnung etwas Ungewisses. Ich hoffe, morgen habe ich Geburtstagsfeier geplant, möchte draußen grillen, dass es nicht regnet, sondern das Wetter schön ist. Das ist unser umgangssprachlicher Sinn von Hoffnung in der Bibel komplett anders. Dort ist Hoffnung Gewissheit. Hoffnung ist faktengestütztes Wissen. Aber ein Wissen über etwas, das wir gegenwärtig noch nicht haben, sondern das auf uns wartet. Das für uns allerdings ganz real bereitgelegt ist. So haben wir es Vers 5 gelesen, so schreibt Paulus nochmal 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Interessant ist auch dieser griechische Begriff fürs Zuerkennen. Fritz Rinegger sagt in seinem Sprachschlüssel zum Neuen Testament, man kann es wiedergeben mit zurückübergeben. In einem griechischen Wörterbuch ist gesagt, es heißt etwas erstatten, wozu man verpflichtet ist. Und Paulus fährt fort, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, liegt der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, damit er uns vom allmächtigen Vater zurückerstattet, zurückübergeben wird. Liebe Geschwister, das heißt nicht weniger, als wir haben in Jesus Christus einen Rechtsanspruch auf diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir uns von der Wahrheit nicht durch Lügner und Täuscher abwenden lassen. Und der himmlische Vater wird uns ganz gewiss erstatten, was uns zusteht, was uns der Herr Jesus am Kreuz erworben hat. Ganz anders, als wir das leider auch seit Jahren hier auf Erden erleben. Da haben Menschen vielleicht gezwungenermaßen jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt und dann werden manche von ihnen leider wirklich arbeitslos und bekommen nun nicht etwa, worauf sie sich eigentlich einen Rechtsanspruch erworben haben, sondern sie werden nach einigen Monaten, ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, wie lange die höchste überdauert, mit Arbeitslosengeld 2 oder auch Hartz 4, früher mal Sozialhilfe genannt, abgespeist. Oder wir haben jahrzehntelang gezwungenermaßen in die Rentenversicherung einbezahlt. Und dann bekommen Rentner, weil ihre Rentenbeiträge für alle möglichen Zwecke entfremdet und verschleudert wurden, so wenig, dass sie im Alter Flaschen sammeln oder weiterschuften müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Oder wir haben jahrzehntelang gezwungenermaßen in die Krankenversicherung einbezahlt und müssen immer mehr Zuzahlungen leisten, erleben, wie unser Gesundheitssystem an die Wand gefahren wird, Krankenhäuser abgeschafft werden und es immer schwieriger wird, teilweise fast unmöglich, noch einen Facharzt zu bekommen. In diesem besten Deutschland, das wir je hatten. Das heißt, der Bürger wird um Leistungen gebracht, möglicherweise könnte man sogar sagen betrogen, auf die er sich durch jahrzehntelange Zahlungen eigentlich einen Anspruch erworben hat. So, liebe Geschwister, ist unser himmlischer Vater nicht. Unseren Siegeskranz der Gerechtigkeit verschleudert er nicht an alle möglichen, die keinen Anspruch darauf erworben haben. Er bewahrt ihn vielmehr sorgfältig auf, hat ihn bereitgelegt, so ganz wörtlich, bis wir bei ihm eintreffen und er ihn uns feierlich zurückerstattet und übergibt. Diese Hoffnung ist so gewiss, dass sie gewissermaßen physisch bereit liegt, wie ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Wir erinnern uns, selbst die Ältesten unter uns werden das noch nicht ganz vergessen haben, wie es war, als sie Kinder waren. Da war die Tür verschlossen, die Eltern haben das Weihnachtszimmer geschmückt, vielleicht haben die Kinder draußen mit den Ohren an der Zimmertür gelauscht, was sich da drinnen Geheimnisvolles tut. Was war das für eine Erwartung, ein Hinfiebern auf den Augenblick, wo man rein darf, wo das Glöckchen klingelt oder die Weihnachtsuhr spielt, ihr Kinderlein kommt. So ähnlich leben wir als Christen in dieser Welt. Wir fiebern dem entgegen, dass wir sehen, was für uns bereit liegt. Nicht unterm Weihnachtsbaum, sondern im Reich Gottes. Wir warten nicht auf das Klingeln des Glöckchens, sondern auf den Schall der letzten Posaune. Eines Tages werden wir all das sehen, was wir hier gehört und geglaubt haben. In 1. Petrus 1, Vers 4 folgender lesen wir das übrigens ein drittes Mal nochmal. Ebenso anschaulich wie 2. Timotheus, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist. Für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wir haben es also mindestens dreimal, zweimal von Paulus, einmal von Petrus, ganz ausdrücklich, ganz anschaulich bestätigt, bezeugt, vergewissert, dass unser Siegeskranz, unser himmlisches Erbteil bereitgelegt ist bei Gott. Von dieser Hoffnung haben wir, sagt Paulus dann, zuvor gehört. Das meint an dieser Stelle vermutlich nicht, dass die Kolosser schon früher davon gehört haben. Das haben sie zwar durchaus, es dürfte aber meinen, von der ihr voraus gehört habt, durch das Wort der Wahrheit im Evangelium. Wir hören von dieser Hoffnung, bevor wir sie sehen und bevor wir diesen Siegeskranz, der reale Gegenstand dieser Hoffnung, in Empfang nehmen. Also in diesem Sinne wohl vorausgehört. Der Glaube wurzelt nicht im Sehen, sondern im Hören, im Voraushören. So hat Paulus einen vielfachen Grund zum Dank für die Gemeinde in Kolosse. Wir fassen nochmal zusammen, für das felsenfeste Fundament, das wir haben in Jesus und seinem Wort, für den Glauben, für die Liebe, für die Hoffnung. Diesen Grund zum Dank, liebe Geschwister, haben auch wir. Inmitten aller Erschütterungen durch die zunehmende Herrschaft des Bösen auf Erden und die hereinbrechende Finsternis steht unsere Gemeinde und steht unser Leben als Kinder Gottes auf dem Fels Jesus Christus. Und auch für uns liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, dass wir doch alle miteinander auf diesem Weg bleiben. Und dafür haben wir auch die Zusage des Herrn, er wird uns jeden Tag auf dem Weg, auch wenn es in Verfolgung hineingehen sollte für uns, die Kraft geben, treu im Glauben zu bleiben, nicht aus uns, sondern durch seine Gnade. Er möge unsere Gemeinde bewahren und beschützen, die bibeltreuen Gemeinden, die es sonst in diesen Zeiten noch gibt, auch die kleinen Hauskreise, Hausgemeinden, Hausgottesdienste, dass wir alle miteinander durchhalten bis an den Tag Jesu Christi, wenn er kommt und wir das in Empfang nehmen dürfen, was er für uns erworben hat. Amen.
Ja, lass uns miteinander aufstehen zum Gebet. Ja, Jesus, wir wollen dir herzlich danken für dein Wort, das wir jetzt gerade gehört haben. Und wie geschrieben steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Herr, wir haben heute gehört, du bist unser Fundament, der Felsen. Dein Wort in unserem Herzen, dass Herr Jesus Glauben, Liebe, Hoffnung in unserem Herzen wachsen lässt, die Früchte des Geistes zunehmen. Und wir wollen dich ganz besonders bitten, wie wir gehört haben, Herr, in der Predigt. Herr, mach uns sensibel zu erkennen. Ja, wir bitten dich um diese Frucht der Unterscheidung der Geister, dass du uns hilfst zu unterscheiden, was ist von dir, was ist dein Wort, was ist nicht von deinem Wort. Du weißt, wir leben auf einem großen Planeten, dem Lügeplaneten, und da wird viel gelogen von morgens bis abends, und wir flehen dich um diese Unterscheidung. Hilf uns, Herr, dass wir diesem Lügengeist nicht anheimfallen. Bewahre uns ganz herzlich auch heute, die kommende Woche, und gib uns die Kraft dazu, in dein Wort zu graben, die Freude, die Liebe tief zu graben, und hilf es uns zu fassen, zu begreifen, und dass wir uns daran erinnern können, und schenke aus dem Lesen und aus dem Hören ein Tun gemäß deinem Wort. Wir wollen dir herzlich danken, dass dadurch dein Name zum Tragen kommt. Amen. Amen. Ja, wir wollen noch miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.